Hallo liebe Freunde und willkommen zum Deport Magazin Nummer 95. Wie üblich gibt's hier einen kleinen News-Rundumschlag in Sachen Spielebranche und wie gewohnt gibt's auch diesmal wieder eine ganze Reihe an Business-News. Dann gibt es außerdem Cyberkriminalität gegenüber dem Cyberpunk- und Witcher-Entwickler CD Projekt Red. Es gibt eine Sammelklage gegen Sony wegen des PS5-Controllers und es gibt Neuigkeiten zu einem 2010 eingestellten Spiel. Das kommt nun doch noch raus. Verrückt. Los geht es mit einer ganzen Menge kleiner Meldungen aus diesem ganzen Fusions-, Investitions- und Spielewirtschaftsbereich. Codemasters nun final ein Electronic Arts Studio. Wir erinnern uns, eigentlich kündigte Take-Two Ende 2020 an, Codemasters kaufen zu wollen, doch dann überbot Electronic Arts dieses Angebot um ein paar hundert Millionen und wir lernten, dass der Aufsichtsrat von Codemasters ein pragmatischer Haufen ist. Ich berichtete im Magazin ja bereits drüber. Daher an dieser Stelle nur ganz kurz der Abschluss der Geschichte. Am 18. Februar schloss Electronic Arts die Akquise des britischen Rennspielentwicklers und Publishers endlich ab. Nun gehört der Hersteller der Dirt, Grid und Project Cars Rennspielreihen sowie des jährlichen offiziellen Formel 1 Rennspiels, dem Battlefield und FIFA Publisher EA. Und der kann tatsächlich bessere Rennspiele im Portfolio gebrauchen. Einst hatte EA mit der Burnout-Reihe sowie dem britischen Studio Criterion Games ja ein richtig tolles Pferd im Stall. Aber das letzte echte Burnout ist halt auch schon über 10 Jahre her. Criterion half zuletzt an Star Wars Spielen mit und nicht an Rennspielen. Und auch EAs einstige Kassenschlagerreihe Need for Speed, die hat seit einigen Jahren eine Selbstfindungskrise, erfindet sich immer wieder neu oder setzt auf Nostalgie, trifft aber nie ins Schwarze. Einen Rennspielprofi sowie starke Rennspielmarken kann EA aktuell wirklich gebrauchen. Im Interview mit GamesIndustry.biz führt Matt Bilby, Executive Vice President für strategisches Wachstum bei EA, die Vorteile des Deals auf und da scheint für mich vor allem durch, dass EA sich sicher ist, die Codemasters-Marken besser verkaufen zu können. Zitat: Die Leidenschaft und der Antrieb unserer beiden Gruppen, fantastische Rennspiele zu liefern, mit den kombinierten technischen Fähigkeiten, der Stärke im Arcade-Rennsport, in Simulation und bei Story, die ergeben eine berauschende Mischung für jeden Rennsport-Freak. Wenn man dann noch das Wissen über Spiele, die Fähigkeiten im Wettbewerb, die Marktpräsenz, das Partnerschaftspotenzial und die technischen Fähigkeiten von EA hinzunimmt, dann wissen wir, dass dies der Beginn einer neuen Ära der Rennsportunterhaltung sein wird. Es wird diesen von der Kritik gefeierten Inhalt und neue innovative Ideen für mehr Spieler auf mehr Plattformen und an mehr Orten verfügbar machen. Zitat Ende. Nun, ich wünsche Codemasters viel Glück und bin gespannt, was wir da in 7 bis 10 Jahren damit verknüpfen, mit dieser Geschichte. Vielleicht ja tolle Rennspiele, vielleicht sogar ein richtig gutes Need for Speed oder werden wir nostalgisch seufzen? Schauen wir mal. Electronic Arts will Mobile Studio Glu Mobile für Milliardensumme kaufen. Auch am 8. Februar zückte Electronic Arts das Scheckbuch und machte den Eigentümern des US-Mobile-Studios Glu Mobile ein Übernahmeangebot von insgesamt etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Da Glu Mobile an der Börse gehandelt wird, bot EA den Aktionären des Studios 12,50 Dollar pro Aktie, etwa 36% mehr als der aktuelle Kurswert, am zurückliegenden Freitag, dem 5. Februar. Der Deal soll dann im zweiten Quartal 2021 finalisiert werden. Glu Mobile ist ein relativ großes Mobile-Studio mit knapp 800 Mitarbeitern in den USA, Kanada und Indien. Es wendet sich mit seinen Spielen vornehmlich an weibliche Spieler, aber nicht nur. Zu den erfolgreichen Marken Glus zählen Diner Dash, Cooking Dash und viele andere Dashs. Es gibt aber auch Deer Hunter, ein Jagdspiel für die Jungs. Es gibt Disneys Sorcerer's Arena, es gibt ein WWE Universe und andere US-Sportspiele. Und aktuell der Top-Hit aus dem Hause Glu: Kim Kardashian Hollywood. Oh Junge. Witziges Detail am Rande: Tencent investierte seit 2015 bereits mehrmals in Glu, verkaufte aber im Sommer 2019 nach eher mäßigen Geschäftszahlen wieder viele seiner Anteile, damals noch für etwa die Hälfte des Preises, den EA heute zahlte. Wären sie mal dran geblieben. Auch interessant: Glu Mobile kaufte sich im August 2012 GameSpy Technologies, den Betreiber der einst omnipräsenten Online-Gaming- und Matchmaking-Middleware GameSpy. Nur um den Laden binnen weniger Jahre komplett dicht zu machen und damit auch die Online-Modi zahlreicher Classic-Games praktisch abzustellen. Nun jedenfalls ist Glu auf dem Weg in die EA-Familie und stärkt da den Mobile-Geschäftszweig. Saudischer Staatsfonds investierte in Activision, EA und Take-Two. Wie Al Jazeera am 17. Februar berichtete, investierte der Public Investment Fund der Staatsfonds Saudi-Arabiens und einer der größten Staatsfonds der Welt im vergangenen Quartal dick in westliche Publisher. Konkret ist aus einer behördlichen Einreichung ersichtlich, dass diese Fonds in diesem Zeitraum umgerechnet etwa 3,3 Milliarden US-Dollar in Aktien von Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two Interactive, drei großen Publishern aus den USA, investierte. Das sind jetzt keine Hinterzimmer-Deals mit den Vorständen dieser Konzerne, sondern Aktienkäufe an der Börse im großen Stil, die jetzt nachträglich veröffentlicht wurden. Wir sehen also, dass der saudische Staatsfonds großes Vertrauen in die Zukunft und das Wachstum der Games-Branche in den USA hat. Bei einem Gesamtwert von etwa 350 Milliarden US-Dollar haben die paar Games-Aktien jetzt sicherlich keinen revolutionären Anteil an den Wirtschaften dieses Fonds, aber hey, es ist doch auch ein Zeichen der Zeit. Al Jazeera berichtet auch, dass Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud, der den Vorsitz des Fonds hat, ein bekennender Gamer ist. Seine eigene Charity erwarb etwa im November ein Drittel des japanischen Entwicklers SNK mit Option, später mal die Mehrheit zu erwerben. Ich verstehe zwar nicht, warum eine Charity einen Spieleentwickler braucht, aber ach, Saudi-Prinzen-Dinge. Jedenfalls bei den Aktieneinkäufen Ende 2020 für den Staatsfonds, da stand Activision Blizzard übrigens am höchsten in der Gunst der Saudis. Fast 1,4 Milliarden Dollar gaben sie hier aus. Dazu kommen noch 1,1 Milliarden Dollar in EA-Aktien und 826 Millionen Dollar für Take-Two-Aktien. Bungie expandiert, will neues Büro in Amsterdam eröffnen. Das US-Studio Bungie stellt sich auf rasantes Wachstum ein, so eine Pressemitteilung des Studios vom 18. Februar, in dem gleich eine Reihe von Faktoren vorgestellt werden, mit denen sich Bungie für die nächsten Jahre aufstellt. Da geht es etwa um neue Aufsichtsratsmitglieder, neue Angestellte in vielen Bereichen und vor allem um Expansion. So soll Bungie ein neues Büro beziehen. Von einstmals 7.800 Quadratmetern Bürofläche geht es dann auf fast 20.000. Der Spirit des alten Gebäudes, in dem Bungie noch bis Ende 2022 wohnen bleibt, soll aber erhalten bleiben. Ist übrigens ganz lustig, ich war da mal. Was Bungie da aktuell gerade als Büro bewohnt, war früher mal ein Kino, was architektonisch echt witzig ist. Außerdem für 2022 geplant ein neues internationales Büro in Amsterdam, wo dann Bungies Publishing- und Marketing-Arm untergebracht werden soll. Die Pressemitteilung schwärmt hier vom Bestreben, ihre leidenschaftliche Spielerbasis weltweit vereinigen und vergrößern zu wollen. Ich tippe eher darauf, dass Bungie hier, genauso wie die ehemalige Mutter Activision, einfach nur Steuern sparen will. Dutch Sandwich heißt die bekannte Masche, mit der viele US-Konzerne über Tochterfirmen mit Adresse in den Niederlanden dick Umsatzsteuern sparen. Und was die großen Publisher können, das kann ein unabhängiges Studio ja sicher auch. Dass Bungie so rasch expandiert, das scheint ja dann auch, zumindest von außen betrachtet, eine Erfolgsgeschichte zu sein. Denn wir erinnern uns, das Studio ist ein echter Branchenveteran, aber durchaus mit einer bewegten Geschichte. Damals wurde es relativ früh mit Shootern für PC und Mac bekannt, dann von Microsoft gekauft, wo es die Halo-Reihe erschuf. Dann kam die Trennung von Microsoft im Jahr 2007. Drei Jahre später dann unterzeichnete Bungie diesen einzigartigen Vertrag über 10 Jahre Publishing mit Activision. Dieser Vertrag sah vor, dass jährlich neue Teile von Destiny oder eben Erweiterungen dafür an den Start rollen sollten. Wir wissen inzwischen, trotz des Erfolges von Destiny hielt Bungie die geplante Schlagzahl nicht ein und hinter den Kulissen gab es auch massive Konflikte, was Story und Design von Destiny anging. Das war keine leichte Entwicklung. Zuletzt dann folgte ein gewagter Schritt. Bungie kaufte sich Anfang 2019, nach 8 Jahren der Kooperation ungefähr, von Activision frei, um Destiny fortan als unabhängiges Studio weiter zu betreiben. Dass man jetzt die Kohle für so eine Erweiterung hat, das scheint entweder den Erfolg Bungies als unabhängiger Akteur zu beweisen oder das Vorhandensein eines Investors mit Vertrauen in das Studio und dicken Hosentaschen. Interessantes Infonugget aus der Pressemitteilung außerdem, bis 2025 will Bungie auch mindestens eine neue Marke an den Start bringen. Ransomware-Angriff auf CD Projekt Red. Am 9. Februar teilte der polnische Entwickler CD Projekt Red auf Twitter und auch anderen Kanälen mit, Opfer einer Ransomware-Attacke geworden zu sein. Am Vortag, also dem 8. Februar, so die Meldung, habe man einen Cyberangriff auf den eigenen IT-Systemen bemerkt, von denen einige beeinträchtigt gewesen sein sollen. Eine fremde Partei habe sich Zugriff auf das interne Netzwerk von CD Projekt verschafft, dort Daten entwendet und Teile der Daten verschlüsselt, sowie eine Lösegeldforderung hinterlassen. Die verschlüsselten und somit unbrauchbar gemachten Daten habe man mittlerweile dank Sicherungen wiederhergestellt. Auf die Forderungen, so CD Projekt, werde man nicht eingehen. Die Behörden sowie IT-Forensiker seien inzwischen eingestellt ausgeschaltet und man gibt Entwarnung. Private Daten von Spielern seien nicht in Gefahr. Auch scheinen die persönlichen Daten der Angestellten sicher zu sein. Das Studio rät hier aber zur Vorsicht. Tja, und damit ist CD Projekt Red in bester Gesellschaft, neben Capcom und Ubisoft, die ja zuletzt Opfer solcher Ransomware-Attacken geworden sind. Ich berichtete im Magazin damals ja auch schon drüber. Interessant in diesem Fall, CD Projekt Red veröffentlichte die Lösegeldforderung, die der Angreifer auf den Servern des Studios hinterließ, und die liest sich schon ungewöhnlich frech. In einer Textdatei namens README Unlock war da Folgendes zu lesen. Ich übersetze das mal. Hallo CD Projekt, ihr wurdet gerade episch geowned. Wir haben vollständige Kopien des Quellcodes von euren Servern kopiert. Für Cyberpunk 2077, für Witcher 3, Gwent und eine unveröffentlichte Version von The Witcher 3. Wir haben all eure Dokumente bezüglich Buchhaltung, Administration, Recht, Personalmanagement, Investor Relations und mehr kopiert. Außerdem haben wir eure Server verschlüsselt, aber uns ist klar, dass ihr die höchstwahrscheinlich mit Sicherungen wiederherstellt. Wenn wir zu keiner Einigung kommen, werden eure Quellcodes verkauft oder online geleakt und eure Dokumente werden an unsere Kontakte im Spielejournalismus verschickt, euer öffentliches Bild wird dann das Klo runtergespült und die Leute werden merken, wie beschissen eure Firma läuft. Investoren werden ihr Vertrauen in eure Firma verlieren und euer Aktienkurs wird noch viel weiter sinken. Ihr habt 48 Stunden, um uns zu kontaktieren. Zitat Ende. Oh Junge, was für ein Ärger und was für ein fieser Trend, der sich da abzeichnet. Spielehersteller im Visier von Hackern, die im großen Stil Daten klauen, Server durch Verschlüsselung unbrauchbar machen und dann Lösegeld verlangen, damit ihr Werk unbemerkt bleibt und der Quellcode ihrer Projekte nicht in die Öffentlichkeit gerät. Das ist jetzt schon echt verdammt oft passiert. Der Quellcode eines Spiels, auch Quelltext oder Sourcecode genannt, ist eine für Menschen lesbare, in Programmiersprache geschriebene Version eines Programmes von Software. Das ist vergleichbar mit einem Bauplan für ein Haus oder ein Auto oder vielleicht mit einem ganz präzisen Rezept für ein Lebensmittel oder eine Arznei. Im Quellcode kann jede Funktion eines Spiels nachvollzogen werden, können verworfene Features und Ideen aufgespürt oder hauseigene Technologien nachvollzogen werden. Der Quellcode eines Spiels ist praktisch der Inbegriff des Betriebsgeheimnisses, da er alle Facetten eines Spiels offenbart, und wer diesen Quellcode besitzt, der kann alles mit diesem Spiel machen. Es modifizieren, Bestandteile daraus extrahieren, es raubkopieren. Es ist für solche Ransomware-Angriffe die perfekte Verhandlungsmasse. Am 10. Februar dann startete angeblich die Auktion in einem Hackerforum. Mindestgebot 1 Million Dollar, Sofortkaufpreis 7 Millionen. Inhalt? Die Sourcecodes zu Thronebreaker, The Witcher Tales, ein Gwent-ähnliches Spin-Off-Rollenspiel, The Witcher 3 und Cyberpunk 2077, sowie der Quellcode zu einer RTX-Version von The Witcher 3, also The Witcher 3 mit Raytracing-Effekten. Das meinten die Angriffer wohl mit der bislang unveröffentlichten Version von The Witcher 3, denn bislang gab es keinen Mucks zu einer solchen Fassung. Derweil, so Toms Hardware, sei der Quellcode zu Gwent auch in anderen Communities und Hackerkreisen, etwa 4chan, aufgetaucht. Diese Gruppen würden jedoch daran gearbeitet haben, dass der Leak dort nicht zu viel Aufmerksamkeit enthält. Naja, am 11. Februar dann wurde der erfolgreiche Verkauf der geleakten Sourcecodes vermeldet. Man habe sich hier mit einem Käufer einigen können unter der Bedingung, dass diese Dateien nicht weiter verbreitet oder verkauft würden. Weitere Details unbekannt. Möglich, dass hier CD Projekt selbst einen Mittelsmann hat mitbieten lassen, aber nichts Genaues weiß man nicht. CD Projekt derweil will sich auch nicht weiter zum Sachverhalt äußern. Man untersuche den Vorfall aktiv und würde keine weiteren Kommentare abgeben. Bei Wired.com hat derweil der Bedrohungsanalyst Brad Keller vom Antivirenhersteller MZSoft eine Theorie. Der Angriff scheint eine Ransomware namens Hello Kitty benutzt zu haben. Darauf ließen der Stil und der Dateinamen der Lösegeldforderung schließen. Sicher sei sich der Mann aber nicht, ohne die Originaldateien einsehen zu können. Die Gruppe hinter Hello Kitty ist wohl selten aktiv. Ihr bekanntestes Opfer war bisher der brasilianische Stromversorger Cemig. Nun, bisher. Ich denke mal, CD Projekt Red ist da weitaus prominenter. Naja, hoffentlich ist der Drops damit nun gelutscht und bei CD Projekt herrscht wieder einigermaßen Normalbetrieb. Es gibt da schließlich noch ein paar Bugs zu fixen. Sammelklage gegen Sony wegen DualSense Stick Drift. Am 11. Februar gab es mal wieder eine dieser Meldungen im Fahrwasser eines Aufregers. Und zwar bat an dem Tag die US-Anwaltskanzlei Chimicus, Schwarz, Kreiner und Donaldson Smith um die Rückmeldung von Usern, die von defekten DualSense-Controllern, den neuen Controllern der PlayStation 5, betroffen sind. Konkret untersuche die Kanzlei derzeit eine potenzielle Sammelklage, da es Berichte darüber gibt, dass Spieler bei ihrer PS5-Konsole Drift-Probleme haben oder Ausfälle des Controllers erleben. Konkret geht es darum, ob die Sticks des DualSense-Controllers einen Input registrieren, obwohl sie nicht von Usern bewegt werden, wodurch Gameplay gestört wird. Es geht also um das Drift-Problem. Ein Controller überträgt eine Steuerungseingabe, die der User gar nicht tätigt, oder überträgt sie falsch, zu stark oder zu schwach. Ihr kennt das Problem ja vielleicht von alten, von defekten oder billigen Drittherstellercontrollern. Und es ist ein nerviges Problem. Und der Kanzlei Chemicals Schwarz Kreiner und Donaldson Smith ist dieses Problem wohl bekannt, denn bereits im Herbst 2019 startete die Kanzlei eine Sammelklage gegen Nintendo, ebenfalls wegen der Drift-Problematik, nur halt bei den Joy-Con-Controllern der Switch und Switch Lite. Nun tut das eine Kanzlei freilich nicht aus Nächstenliebe, sondern mit der Absicht, daran Geld zu verdienen. Sie wird ihre Dienstleistung schließlich nicht pro bono anbieten. Tja, und weil eben nicht nur bei Nintendo-User über Driftprobleme klagen, sondern auch manche Käufer der PS5, reichte die Kanzlei dann auch kurze Zeit später die Sammelklage ein, am 12. Februar, und zwar beim States District Court for the Southern District of New York. Mal sehen, was daraus wird. Die Mühlen der Justiz malen lang, siehe auch Nintendo, da gibt es immer noch kein finales Urteil. Aber immerhin, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen in Richtung Nintendo, etwas bewegt sich. Ende Januar hat der Europäische Verbraucherverband, eine Art Dachverband von über 45 Verbraucherschutzorganisationen aus 32 Ländern hier in Europa, eine Beschwerde gegen Nintendo eingereicht, da sich fast 25.000 europäische Kunden über Defekte bei der Switch beschwert hätten. Da geht es um den benannten Joy-Con-Drift und die Tatsache, dass bei 88% der betroffenen User die Controller in unter 2 Jahren kaputt gegangen seien. Der Verbraucherverband hat nun im Auftrag der betroffenen Kunden eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission und bei nationalen Verbraucherschutzbehörden eingereicht, wegen vorzeitiger Veralterung und irreführendem Auslassen essentieller Informationen für Kunden. Der Verband fordert eine europaweite Untersuchung. Nintendo solle sich dieses Problems annehmen und bis es gelöst ist, kostenlose Reparaturen anbieten und seine Kunden über die geringe Lebenserwartung ihrer Produkte informieren. Hoi. Nintendo derweil kommentiert das Geschehen aus taktischen Gründen nicht. Einzig letztes Jahr gab es da im Rahmen einer Investorenkonferenz den Ausdruck des Bedauerns und der Entschuldigung für Probleme, aber keine festen Zugeständnisse oder Eingeständnisse oder irgendwas Konkretes. Mal sehen, was da draus wird und mal sehen, ob diese Sammelklagen irgendwann mal einen Erfolg haben werden. Wenn ja, dann gibt es sicherlich eine sehr kleine Entschädigungssumme für jeden Betroffenen. Das ist oft so, dass man am Ende als Einzelperson mit, weiß ich nicht, 10, 20 Dollar da rausgeht. Und wenn nicht, dann ist es halt eine weitere Sammelklage da draußen. Denn die gibt es wie Sand am Meer. Cyberpunk 2077, völlig verbuggt zum Launch, Sammelklage. Google Stadias Pro-Zugang wird mit 4K-Grafik beworben, das ist dann aber nur hochskaliertes 4K und nicht nativ, Sammelklage. Lootboxen in EA-Spielen, Sammelklage. Immerhin, sie geben nette Schlagzeilen her, diese Sammelklagen, sie sorgen für Aufmerksamkeit und naja, genug davon, kommen wir zum letzten Magazinthema. Six Days in Fallujah kehrt zurück. Am 11. Februar erschien ein Trailer zu einem Spiel, das vor vielen Jahren bereits für Schlagzeilen sorgte und das nie erschienen ist. Und um das sich damals sogar eine Kontroverse entspannte. André und Christian hatten das Thema sogar schon mal in ihrem 10 Jahre Klüger Podcast. So lange ist die Sache her. Es geht um Six Days in Fallujah. Und eigentlich sind so Spiele-Ankündigungs-News nix fürs Magazin. Aber das hier ist schon irgendwie ein Sonderfall, denn das Projekt war ja eigentlich mausetot. Ursprünglich war das ein für 2010 geplanter Shooter der Entwickler Atomic Games und Destiny, vertrieben von Konami. Das Spiel sollte die zweite Schlacht um Fallujah darstellen, eine gemeinsame Militäraktion der USA, Großbritanniens und der irakischen Regierung im Rahmen des Irakkrieges Ende 2004. Diese etwa einen Monat lange dauernde Offensive, die stellte den Höhepunkt des Kriegsgeschehens damals dar. Über 100 Koalitionskräfte wurden dabei getötet, über 600 verwundet. Auf der Seite der Aufständigen geht man von 1200 bis 2000 Toten aus. Dazu kommen hunderte tote Zivilisten. Es war die blutigste Schlacht des Irakkrieges und seit dem Vietnamkrieg der blutigste Konflikt, an dem US-Truppen teilnahmen. Von einigen Teilnehmern wurde die Schlacht als eine Art D-Day-Moment für die Generation X bezeichnet, aber eine große mediale Aufbereitung fand hier noch nicht statt. Aber einer wollte das ändern, Peter Tamte. Der arbeitete bis 2001 in einer führenden Rolle beim Halo-Entwickler Bungie, bis er 2001 Destiny gründete, ein Entwicklerstudio und Publisher in den USA. Mit FBI und CIA als Kunden. Für die entwickelte sein Studio Trainingssimulationen. Im Gespräch mit Veteranen der Schlacht sah Tamte schon kurze Zeit nach der zweiten Schlacht um Fallujah das Bedürfnis, das Geschehen und das Trauma des Häuserkampfes einer breiten Masse zu erzählen. Ab 2006 dann startete er die Arbeiten an Six Days of Fallujah als Spiel für PS3 und Xbox 360 unter dem hauseigenen Entwicklerlabel Atomic Games. Der Plan? Eine Kriegsdokumentation in Form eines Videospiels. Für die Story des Shooters wurden damals bereits über 80 Stunden an Interviews mit Veteranen und Augenzeugen geführt. Laut einer Reportage bei Variety, die ist 2018 erschienen, als das Spiel als gecancelt und als Vaporware galt und die sozusagen das Scheitern des Spiels rückblickend betrachtet hat, verliefen die ersten Jahre der Entwicklung durchaus schleppend. So wurden etwa viel Zeit auf eine Engine verschwendet, die sehr flexible und realistische Zerstörungen anbieten sollte, was außerdem zu Problemen führte. Auf Basis eines Videos etwa entwarf das Team eine Szene, wie eine Moschee von US-Truppen zerstört wurde. Die eindrucksvoll in sich zusammenbrach. Doch diese Szene musste aus dem Spiel geschnitten werden, um nicht als religiöses Statement verstanden zu werden. Ebenfalls wäre es ja eine religiöse Position, würden Moscheen im Spiel unzerstörbar sein. So Tamte der Variety gegenüber in einem Interview rückblickend auf dieses Spiel. Auch ein Gefecht auf einem Friedhof, obwohl basierend auf realen Ereignissen, wurde, nachdem es designt wurde, doch gestrichen, zu unsensibel. Aber immerhin, am Ende gab es einige Alpha-Levels und die Vision des Spiels stand trotz aller Kompromisse. Ein unbequemes Kriegsspiel, dokumentarisch von der Natur, unschöne Situationen, für die es nur schlechte Lösungen gibt. Und das noch bevor Call of Duty 4 Modern Warfare den zeitgenössischen Militärshooter populär machte. Das Team erstellte gepolischte Demos, um einen Publisher zu finden, und der fand sich ausgerechnet mit Konami. Der japanische Publisher zeichnete den Titel im Jahr 2008 und finanzierte ihn für zunächst ein Jahr, um ihn 2009, Call of Duty 4 war bis dahin erschienen, sehr reißerisch anzukündigen. Kein Wort vom Doku-Charakter des Spiels, die Position Konamis damals, wir wollen hier keinen politischen Kommentar abgeben, das half jedoch nicht gegen den Shitstorm. US-TV-Sender und andere Mainstream-Medien sahen hier die Opfer der US-Soldaten für reißerische Shooterkost missbraucht. Es gab eine heftige Debatte darum, was sich das Spiel hier erlaubt. Im April 2009 zog Konami dann den Stecker. Obwohl weit fortgeschritten, würde der Titel nie erscheinen. Auch eine hastige Suche nach einem alternativen Publisher blieb erfolglos. Nach dem Erfolg des modernen Call of Duty hätten die großen Spielehersteller allesamt schon ihre eigenen Varianten davon am Start. Zudem war die Entwicklung von Six Days in Fallujah damals echt ein Tanz auf dünnem Eis, voller ethischer Zwickmühlen. Das machen die Reportage der Variety und die Aussagen Tamtes deutlich. Atomic machte dann 2011 den Laden dicht. Und damit war die Geschichte von Six Days in Fallujah eigentlich auserzählt, bis das Spiel eben am 11. Februar 2021 völlig überraschend wiederkehrte, in moderner Grafik, aber mit demselben Konzept. Ein Militärshooter basierend auf Interviews mit Irak-Veteranen. Veröffentlicht diesmal im Eigenvertrieb durch Victura, ein 2016 von Peter Tamle gegründetes Unternehmen und entwickelt von Highwire Studios, ein relativ junges Indie-Team mit einigen ehemaligen hochrangigen Bungie-Mitarbeitern an Bord. Etwa Marty O'Donnell, den kennt ihr vielleicht als Komponist des Halo-Soundtracks und des Soundtracks des ersten Destiny. Ihr Erstlingswerk, das war Golem, ein äußerst mittelmäßiger Virtual-Reality-Titel für die PS4, nun also Six Days in Fallujah, das einst gescheiterte Projekt erneut. Wieder mit Peter Tamte als Triebfeder, ich glaube, ich habe ihn vorhin kurz Tamle genannt, aber er heißt Tamte, und in einer Zeit, wo es vielleicht sogar klappen könnte. Immerhin ist seit dem gescheiterten Versuch 1 ein hochgelobtes Spec Ops The Line erschienen und zur Ankündigung des Shooters veröffentlichten die Entwickler auch folgendes Statement, Zitat: Im Laufe der Geschichte haben wir immer wieder versucht, unsere Welt durch Erzählungen von Ereignissen zu verstehen, die jemand anderem widerfahren sind. Six Days in Fallujah fordert euch auf, reale Herausforderungen aus einer der härtesten Schlachten dieses Jahrhunderts für euch selbst zu lösen. Wir glauben, dass der Versuch, etwas selbst zu tun, uns helfen kann, nicht nur zu verstehen, was passiert ist, sondern auch, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Videospiele können Einsicht und Empathie auf eine Art und Weise erzeugen, wie es andere Medien nicht können. Mehr als 100 Marines, Soldaten und irakische Zivilisten haben ihre Geschichten mit uns geteilt, sodass ihr durch dieses einzigartige interaktive Medium an ihnen teilhaben könnt. Wir hoffen, dass das Erleben ihrer außergewöhnlichen Momente der Wahrheit jedem von uns eine neue Perspektive auf einen Konflikt eröffnet, der einen großen Teil unseres Jahrhunderts geprägt hat, sowie auf die Menschen, die deswegen so viel geopfert haben. Zitat Ende. Das klingt ja eigentlich schon irgendwie ganz interessant und sensibel, aber dann im Interview mit Polygon lässt sich Tamte dann doch zur guten alten Wir sind nicht politisch Defensive hinreißen, copyrighted by Ubisoft. Zitat: Für uns als Team geht es wirklich darum, den Spielern zu helfen, die Komplexität des urbanen Kampfes zu verstehen. Es geht um die Erfahrungen des Individuums, das aufgrund politischer Entscheidungen nun dort ist. Und wir wollen zeigen, wie Entscheidungen, die von politischen Entscheidungsträgern getroffen werden, die Entscheidungen beeinflussen, die ein Marine auf dem Schlachtfeld treffen muss. Genauso wie dieser Marine die Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger nicht in Frage stellen kann, versuchen wir auch nicht, einen politischen Kommentar darüber abzugeben, ob der Krieg an sich eine gute oder schlechte Idee war oder nicht. Zitat Ende. Heieieiei, naja, dieses Spiel ist gewiss nicht unpolitisch. Die Entwickler haben es in der Hand, wie sie ihre dokumentarischen Vorlagen umsetzen, inszenieren und rahmen. Aber angesichts der realen Vorlage des Spiels und vor allem des Medienrummels um das Spiel damals 2008, 2009 ist das Leisetreten der Entwickler verständlich. Die sehen sich dann auch noch gleichzeitig mit dem Verdacht konfrontiert, dass das hier Propaganda sein könnte oder Rekrutierungssoftware für die US-Armee. Schließlich hat Tamte damals ja für CIA und FBI Simulationen entwickelt. Die Entwickler sahen sich deshalb auch genötigt, auf der Website zum Spiel darauf hinzuweisen, dass die US-Regierung in keiner Form an der Herstellung des Spiels beteiligt ist, dass es keine Pläne gibt, es zur Rekrutierung zu nutzen und dass alle Marine-Soldaten und irakischen Zivilisten, die dem Team geholfen haben, als Privatperson teilgenommen haben und dass das Spiel privat finanziert werde. Tja, und da haben wir es. Eine Games-Kontroverse von anno dazumal steht plötzlich wieder vor uns und wir müssen uns einen Reim drauf machen. Ich bin jedenfalls gespannt. Vorsichtig gespannt. Potenzial hat die Idee nämlich sicher. Es gibt heute mehr denn je ein Bedürfnis nach erwachsenen Kriegsspielen ohne Patriotismus und ohne Heldenmythos, aber ob das so eins wird? Produziert von zwei eher kleinen Firmen im Geschäft? Basierend auf einem Konzept, das schon damals massive Probleme bei der Umsetzung hatte? Sehr spannend das alles. Sehr amerikanisch auch. Klar, es geht ja hier um die Verarbeitung eines Einsatzes von US-Truppen. Aber mal sehen. Ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass ein gecanceltes Spiel nach so langer Zeit doch noch irgendwie rauskommt. Das erinnert mich fast irgendwie an Duke Nukem Forever. Na, hoffentlich wird Six Days in Fallujah kein derartiger Murks. So, denn bringen wir das Magazin hinter uns und wie gewohnt mit einem Blick auf die Release-Termine. In den kommenden zwei Wochen gibt's so trotz allgemeiner Release-Flaut durchaus wieder eine bunte Mischung. Ihr kennt das ja, so ganz versiegt der Quell neuer Spiele nie. Gucken wir also mal, was da ansteht. Wie immer sind dabei all meine Aussagen ohne Gewähr. Spiele verschieben sich häufig, Spiele verschieben sich gern auch kurz vor knapp. Oder sie kommen eh schon viel zu spät. Persona 5 Strikers etwa, das am 23. Februar bei uns erscheint, das ist schon seit einem Jahr in Japan draußen. Nun also folgt endlich der Release für Switch, PS4 und PC im Westen. Und naja, das ist mal wieder eines dieser Musu-Games aus dem Hause Omega Force und vertrieben von Tecmo Koei. Sprich, das ist ein Dynasty Warriors in neuen Kleidern. So wie es damals auch Hyrule Warriors oder Dragon Quest Heroes war. Und wie man es von dieser Sorte Spiele kennt, kloppt ihr euch dabei als einer von zahlreichen Persona 5 Helden mit tausenden von Kanonen vor der Gegnern auf recht offenen Maps. Das Ganze scheint durchaus den Stil der Rollenspielvorlage zu treffen und soll auch erstaunlich viel Story bieten, aber ob das auch gut ist? Bei den Spielen der Machart, hey Omega Force, hier ist eine Marke, bau mir mal was draus, ist das immer schwer zu sagen. Mal sehen, ob ich Jochen dazu überreden kann. Am gleichen Tag kommt auch noch Curse of the Dead Gods für PC, PS4, Xbox One und Switch raus. Das ist ein Roguelike-Action-Spiel, in dem wir einen Abenteurer aus der isometrischen Perspektive in diverse verfallene Tempel lenken, um dort Schätze zu bergen, Artefakte zu finden, Fallen auszuweichen und allerlei Gegner zu verkloppen. Man könnte es mit Hades vergleichen. Nicht gerade vom Grafikstil, sondern eher von der Perspektive und vom Gameplay und von der Struktur her. Je nachdem, welche Waffen und Upgrades ihr findet, verläuft jeder Run dramatisch anders. Werden andere Mechaniken essentiell. Und der Clou bei diesem Spiel, im Verlauf eines Runs wird eure Spielfigur zunehmend mit Flüchen eingedeckt und sammelt dann einen bunten Blumenstrauß an negativen Statuseffekten. Unsichtbare Gegner, Schadenkostengeld, mehr Fallen, weniger Heilung, solche Sachen. Am 26. Februar ein Switch-Exklusivtitel, oho, und zwar Bravely Default 2. Das ist trotz der 2 im Titel bereits der dritte Teil der JRPG-Reihe, die auf dem 3DS das Licht der Gaming-Welt erblickte. Spielerisch scheint hier traditionelle Rollenspielkost mit Rundenkämpfen und reichlich Drama zwischen den 4 Partymitgliedern geboten zu werden. Die Handlung spielt in einer neuen Welt. Vorwissen zur Reihe scheint also nicht nötig zu sein. Am 2. März dann kommt Yakuza Like a Dragon endlich auch für die PS5 und außerdem erscheint dann das Puzzlespiel Maquette für PC und PlayStation. Das Spiel ist schon eine kleine Ewigkeit in Entwicklung. Erste Experimente teilten die Entwickler im Frühjahr 2011 auf der Entwicklerkonferenz GDC. Nun kommt das Ding raus und es ist angenehm schräg. Wir müssen hier in der Ego-Perspektive Rätsel lösen und unseren Weg vorwärts finden. Und nebenher wird hier auch noch irgendwie eine Beziehungsgeschichte erzählt mit Sprechern aus dem Off, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls der Clou an Marquette, die Spielwelt ist unendlich wiederholt und zwar von innen nach außen. Sprich, in Pavillon-Level beispielsweise steht in der Mitte eines Pavillons ein weiterer Pavillon, aber viel kleiner. Und in dem drin steht ein winzig kleiner Pavillon und in dem drin noch ein viel kleinerer und so weiter. Und außen, um den Pavillon, in dem unsere Spielfigur steht, drumherum, steht ein riesiger Pavillon, der wiederum in einem gigantischen Pavillon steht. Und all diese ineinander gestapelten Welten sind identisch. Nehmen wir etwa ein Objekt aus unserer Ebene und werfen es in den kleineren Pavillon, kommt uns aus der größeren Ebene dasselbe Objekt in riesiger Form entgegengeflogen. Der Gameplay-Trailer, den ich euch nur empfehlen kann, der zeigt, wie kreativ diese Mechanik bei den Rätseln eingesetzt wird. Marquette macht mich derbe neugierig. Für mich in den kommenden 2 Wochen definitiv das spannendste Spiel. Ist bloß die Frage, ob es was taugt. Wir wissen es erst, wenn wir es gespielt haben. Am 4. März kommt ein Indie-Spiel im Pixel-Look auf den PC. Im farbentsättigten Pixel-Look. So ein bisschen wie CGA-Grafik. Und es hat ein Kartendeck als Grundmechanik. Das klingt jetzt erstmal mega 0815, ist aber auch relativ originell und einzigartig. Denn wenn ihr euren kleinen Pixel-Ritter auf eine Reise schickt, dann läuft der ganz automatisch los. Und stromert einen Pfad entlang, der ihn immer wieder zu seinem Ausgangsort führt. Und so zieht er seine Kreise. Er kämpft automatisch gegen Gegner, die da auftauchen. Er macht automatisch Truhen auf. Wir beeinflussen das Gameplay nur indirekt, indem wir Karten ziehen und damit Geländekacheln auf die anfangs leere Map setzen. So bauen wir Gebirge, was uns Materialien für die Metaprogression gibt, oder wir platzieren allerlei Gegner-Spawns, was unseren Helden zwar fordert, aber eben auch mit Loot belohnt. Magische Waffen, Rüstungen und Ringe zu verteilen, ist eine der wenigen Möglichkeiten, Einfluss auf das Gameplay zu nehmen. Loop Hero ist damit eines der seltenen ZPG-Games. Es ist ein Zero-Player-Game, es spielt sich also selbst. Super kurios. Am 5. März dann Harvest Moon Eine Welt oder One World für die Switch, die PS4 und die Xbox One. Ein neuer Ableger der uralten Heile Welt- und Bauernhof-Simulation Harvest Moon, die einst auf dem SNES begann. Okay, die Seriengeschichte ist etwas komplex. Die ursprünglichen Entwickler dieser Spielereihe haben ab 2007 ihr eigenes Ding gedreht unter dem Titel Story of Seasons. Ihr bisheriger Publisher Natsume behielt aber die Rechte am Markennamen und entwickelte seitdem sein eigenes Harvest Moon mit Blackjack und mit Blumengießen, mit Anime-Charakteren und allerlei Aufbau- und Heile-Welt-Gameplay. So wie wir es inzwischen auch von Animal Crossing oder Stardew Valley kennen. Aus der Ferne und meiner absolut uninformierten Perspektive wirkt das neue Harvest Moon auf mich übrigens total altbacken und meh, aber wer weiß, welche inneren Werte es so hat. Und das letzte Spiel, Release ebenfalls am 5. März für PS4, ist eines, wo ich mich alt fühle und spüre, wie ich langsam den Kontakt zur Jugend verliere. Denn Neptunia Virtual Stars ist so japanisch, so schrill und so nischig, wie es nur geht. Es ist ein Action-Rollenspiel, in dem ihr allerlei Anime-Mädels in eure Party vereint und in knallbunten, überdesignten Welten allerlei knallbunte, überdesignte Gegner verdrescht mit einem knallbunten, überdesignten Interface. Und eure Spielcharaktere sind sogenannte CPUs und die Welt ist virtuell und das sind eigentlich alles VTuber, wo ich auch nicht richtig weiß, was VTuber eigentlich sind, und das ist ein seltsamer Trend in der Realität, den ich nicht ganz verstehe, und dann hat das Spiel auch noch Rhythmuselemente und habe ich schon erwähnt, dass es mega schrill und sehr japanisch ist? Gut, ihr seid hiermit also informiert und Ende März kommt das Ding dann auch noch für den PC. Und ich komme hiermit zum Ende meiner Sendung und ach, er mag gerade arg früh dran sein, aber guckt mal, der Frühling steht vor der Tür und er fragt, ob er reinkommen darf. Nun, ich würde sagen, tretet mal vor die Tür dieses Wochenende und schaut euch den Frühling erstmal an. Genießt die Sonne und die warmen Temperaturen. Denkt nicht drüber nach, ob das ein Symptom des Klimawandels sein könnte. Habt außerdem viel Spaß mit euren Spielen, mit euren Freunden und euren Hobbys. Bleibt mir kerngesund und hört schön in all unsere Podcasts rein. Ein Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr unser Projekt so großartig unterstützt. Und in 2 Wochen dann hören wir uns wieder im Magazin. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin.